Wir wollen uns in diesem ganzen jetzt kommenden Jahr immer wieder mal mit diesem Thema geistliches Wachstum auseinandersetzen. Geistliches Wachstum bezieht sich auf der einen Seite auf die Entwicklung eines Christen in seiner Beziehung zu Gott, aber es zeigt sich vor allen Dingen auch darin, dass er bestrebt ist, dem Herrn Jesus immer ähnlicher zu werden. Christen wollen ein Leben führen, das dem des Herrn Jesus so ähnlich wie irgend möglich ist. Und geistliches Wachstum bedeutet dann zum Beispiel ein Stück weit die Veränderung des Charakters. Es bedeutet, dass Christen anders handeln, ganz bewusst anders handeln. Und du kannst das geistliche Wachstum eines Christen unter anderem wahrscheinlich auch daran sehen, wie er sich verhält. Also wie verhält er sich zum Beispiel gegenüber seiner Familie? Wie verhält er sich gegenüber der Gemeinde? Wie verhält er sich gegenüber seinen Nachbarn? Und Tatsache ist, je mehr ein Christ geistlich wächst, desto mehr versucht er mit seinem ganzen Leben Gott und dem Herrn Jesus die Ehre zu geben. Das ist das Ziel von Christsein, Gott und Jesus die Ehre zu geben. Und ein Text, der sehr eindrücklich davon spricht, ist 2. Petrus 1, 3-11. Und diesen Text, den lese ich uns jetzt vor nach der neuen Genfer Übersetzung. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten, kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unserem Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ich möchte insbesondere über den Vers 5 heute mit uns nachdenken. Da heißt es, ich zitiere es nochmal nach Luther, setzt allen Eifer ein und erweist in eurem Glauben Tugend. Dieses Wort erweisen bedeutet eigentlich, dass jemand auf eigene Kosten etwas veranstaltet. Zum Beispiel damals hat man Theaterspiele veranstaltet auf eigene Kosten. Das könnte hier gemeint sein. Also da ist jemand was, der investiert etwas. Glauben heißt darum eben einfach auch Handeln. Und das, was hier eingefordert wird, ist die Charakterfestigkeit. Ich lese uns diese Verse nochmal vor. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und ich lese es auch nochmal nach Luther. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Das Wort Tugend wird also in den moderneren Übersetzungen hier mit Charakterfestigkeit wiedergegeben. Und Charakterfestigkeit bedeutet, dass man die Fähigkeit hat, in Übereinstimmung mit moralischen Prinzipien zu handeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass ich Gottes Wort im Alltag ernst nehme und dieses Wort im wahrsten Sinn des Wortes hochhalte und sage, daran will ich mich orientieren. Wobei jetzt der Punkt halt der ist, dass die Moral Gottes und die Moral der Menschen an manchen Stellen auseinandergehen. Beispiel: Gott hat in seinem Wort gesagt, du sollst nicht lügen. Und das ist etwas, das würden wir auch unterschreiben. Wir wollen auch nicht gerne belogen werden und deswegen würden wir unterschreiben, dass es richtig ist, wenn Gott den moralischen Anspruch erhebt, du sollst nicht lügen. Wir wollen nicht belogen werden und darum sollten wir selbst nicht belügen. Da ist die Moral Gottes und die Moral der Menschen auf einer Ebene, weil sie gleich tickt. Aber wie sieht das eigentlich bei menschlichem Leben aus? Gott hat ganz eindeutig gesagt, dass er derjenige ist, der menschliches Leben schenkt, aber der es auch beendet. Er alleine hat das Recht dazu, Leben zu schenken, Leben zu beenden. Aber was ist denn mit den vielen Kindern, die heute ohne Not im Leib ihrer Mutter getötet werden? Was ist denn damit? Da ist die Moral Gottes ganz eindeutig eine andere als die Moral der Menschen. Es ist heute für den Menschen vollkommen normal, dass du abtreiben darfst. Wenn dir das Kind nicht in deine Lebensplanung passt, dann treibe ich es halt ab. Und viele Frauen sagen, mein Bauch gehört mir und ich würde dem zustimmen. Der Bauch einer jeden Frau gehört ihr selbst, aber für die 40 Wochen, wo sie ein Kind in ihrem Bauch heranwachsen lässt, gehört dieser Bauch nicht nur dieser Frau alleine, sondern in dem Fall eben auch dem Kind. Wie viele Frauen gehen heute dafür auf die Straße, dass die Abtreibung immer weiter möglich wird? Aber diese Charakterfestigkeit, da geht es ja noch weiter. Da geht es auch darum, Prinzipien treu zu bleiben, auch dann, wenn ich dadurch vielleicht Nachteile in Kauf nehmen muss. In 1. Timotheus 6, 11 und 12 heißt es, aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Und es ist eben durchaus eine Frage, wie positioniere ich mich zum Thema Abtreibung? Das ist in einer Gemeinde vielleicht noch relativ einfach. Aber die Frage ist doch vielmehr, wie positioniere ich mich im Gespräch mit meinem Kollegen? Wie positioniere ich mich da im Gespräch mit meinen Nachbarn über den Gartenzaun? Wie positioniere ich mich beispielsweise zum Thema Ausländer? Als vor 2 Wochen dieser Anschlag in München war, da war noch nicht klar, wer da der Schuldige war. Da schrieb Nadine mir, hoffentlich war es jetzt kein Ausländer, sonst ist gleich, wird das gleich politisch instrumentalisiert. Und genau so war es. Genau so war es. Die Statistik ist, finde ich, sehr interessant. Sollte man sich vor Augen führen. Und zwar, die Statistik geht immer ein Jahr nach. Und zwar im Jahr 2023 gab es in Deutschland 2.858 Tötungsdelikte. 2.858 Tötungsdelikte. So, und wie viel davon waren jetzt Asylanten? Wie viel davon waren denn Deutsche? Wie viel davon, ja, versteht ihr? Sobald da wird irgendwas instrumentalisiert, da könnt ihr euch selbst einen Reim drauf machen, ob das 2.800 Asylanten waren, die andere umgebracht haben. Ich glaube es ja nicht so ganz. Oder das Thema der Diversität. In der Bibel steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und zum Bilde Gottes schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Was heißt das? Es gibt 2 Geschlechter auf der Welt, laut Bibel. Aber seit 2018 kannst du im deutschen Personenstandsregister verschiedene Angaben machen. Du kannst angeben, du bist männlich, du bist weiblich, du kannst keine Angabe machen oder du bist divers. Der Eintrag ohne Angabe bedeutet, dass man das Geschlecht nicht zuordnen kann, also weder zu männlich noch zu weiblich. Und beim letzten Zensus haben 0,00117% der Menschen angegeben, dass sie sich als divers bezeichnen. Wenn man das mal hochrechnet, dann sind das 969 Personen von 82,7 Millionen. Das heißt, du kannst ganz Erdingshausen nicht mit diversen Personen vollmachen. Da wäre immer noch Luft, weil es mehr Einwohner hat. Wenn ich in die Bibel schaue, hat Gott eigentlich die Geschlechter ganz klar bestimmt. Das hat der Mensch draus gemacht. Wie positionierst du dich zum Thema Ehe ohne Traumschein? Wie positionierst du dich zum Thema Gentechnik, zur Schöpfung der Erde? Wie positionierst du dich zum Thema Todesstrafe? Und ich bin mir über eins im Klaren: Wenn wir in einer Gemeinde, nicht nur in dieser, in jeglicher Gemeinde, wenn wir da eine anonyme Umfrage machten, sodass du nicht erkennen kannst, wer welche Antwort gibt, dann werden die Antworten keineswegs so eindeutig, wie sich das wäre, wenn wir sagen, hebt mal die Hand, wer ist gegen die Todesstrafe. Ja? Das wäre nicht so eindeutig, glaub das bloß nicht. Diese Charakterfestigkeit fordert uns jetzt dazu auf, Prinzipien treu zu bleiben, selbst wenn wir dadurch Nachteile haben. Selbst dann, wenn wir verfolgt werden. Und es gibt nicht nur Verfolgung von außerhalb von Gemeinden, sondern es gibt auch Verfolgung innerhalb von Gemeinde. Das kommt zum Beispiel dann, wenn du vielleicht thematisch eine andere Position vertrittst als die Mehrheit in der Gemeinde. Dann stehst du da schnell auch ganz alleine da. Guck mal, was der dazu denkt. Was ist denn das für eine? Eieiei. Also ich glaube, dass du in Gemeinde genauso schnell am Rand stehen kannst mit deiner Position, wie Verfolgung von außerhalb geschehen kann. Und Charakterfestigkeit zeigt sich letzten Endes daran, dass ich trotz Widerständen an meiner Überzeugung festhalte. Ich möchte noch dazu feststellen, Charakterfestigkeit hat nichts mit Dickköpfigkeit zu tun. Ja. Janiklas, ich muss husten, mach mal kurz weg. Danke. Charakterfestigkeit hat nichts mit Dickköpfigkeit zu tun. Ja. Warum? Trim, deshalb ist das so. Das ist es nicht, sondern Charakterfestigkeit bedeutet, ich stehe für meine Überzeugung ein, selbst wenn ich damit vielleicht eine Minderheit vertrete. Und als nächstes kommt dazu die Erkenntnis. Und ich lese uns nochmal die Verse vor. Darum setzt alles daran, zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und nochmal nach Luther, so wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Zur Charakterfestigkeit kommt jetzt die Erkenntnis dazu, und diese Erkenntnis bedeutet zunächst mal, dass ich bereit bin, Gottes Willen zu akzeptieren. Dass ich Gottes Willen für mein Leben als maßgeblich ansehe. Und von Herrn Jesus, da heißt es zum Beispiel in Kolosser 2, Vers 3, in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Die Frage ist jetzt, was ist der Wille Gottes? Wir haben hier eine ganze Bibel vor uns liegen, das sind viele Seiten. Die Frage ist, was ist genau der Wille Gottes? Und da hat der Apostel Paulus im 12. Kapitel seines Römerbriefes versucht, das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Und diese Zusammenfassung Paulus, die lese ich uns vor. Da heißt es, die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Es ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken, und wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und jetzt kommt dazu noch die Erkenntnis, denn die ist notwendig, um geistlich zu wachsen. Wie aber kann ich zu geistlicher Erkenntnis kommen? Ich glaube, da ist zuallererst mal die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes. Wenn ich wissen will, was Gott denkt, dann muss ich in sein Wort schauen. Wo sonst soll ich diese Information herbekommen? Er hat sich uns mitgeteilt in der Bibel, also kann ich darin seinen Willen erkennen und finden, sehen, wie er diese Welt sieht. Und natürlich bist du heute Morgen hier in einem Gottesdienst. Das ist schon mal eine gute Basis. Darüber hinaus hast du in deinem Leben schon Hauskreise besucht, Bibelstunden besucht. Du hast dich Gottes Wort ausgesetzt, du hast in diesem Wort gehört, hast darüber nachgedacht. Und das ist auch alles richtig gut. Und vielleicht gehst du heute Nachmittag nach Hause und hörst dir auch nochmal im Internet oder siehst dir eine Predigt von Olaf Latzel an. Das ist dann nochmal eine Spur frommer. Und vielleicht hörst du sogar auch noch irgendeinen christlichen Podcast heute Nachmittag. Das ist alles gut. Aber was dich in meinen Augen wirklich noch viel intensiver an Christus bindet, ist die Möglichkeit, noch mehr von ihm zu lernen, eben durch sein Wort. Und viele von uns nutzen zum Beispiel einen Bibelleseplan. Und so ein Bibelleseplan ist eine ganz klasse Sache. Das ist eine richtig gute Sache. Und wenn du morgen früh diesen Bibelleseplan aufschlägst oder deine Losung aufschlägst, dann liest doch erstmal die Verse, um die es geht. Und dann mach mal Stopp. Und dann denk. Dann denk doch einmal ganz in Ruhe darüber nach, was dir dieser Text zu sagen hat. Ich glaube nämlich, dass Gott durch den Heiligen Geist zu uns spricht, und zwar ganz persönlich. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du auch das lesen, was der Ausleger, die Auslegerin zu diesem Text geschrieben hat. Denk erst einfach mal drüber nach, was Gott dir persönlich zu sagen hat. Und wenn das, was Gott dir gesagt hat, nicht dasselbe ist wie das, was der Ausleger dazu schreibt, dann orientier dich ganz bewusst an dem, was Gott zu dir gesagt hat. Das heißt nicht, dass der Ausleger falsch liegt, aber Gott will dir was ganz anderes sagen. Und das, was er dir zu sagen hat, das ist wichtig. Gottes Erkenntnis und Erkenntnis des Herrn Jesus geschieht letzten Endes immer nur dadurch, dass ich in seinem Wort grabe. Woanders gibt es keine Möglichkeit dazu. Und ein schottischer Geistlicher, John Brown, der hat dazu mal Folgendes gesagt. Die Erkenntnis Gottes bedeutet nicht nur zwischen dem zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist, sondern auch zwischen dem, was richtig und was falsch ist, was angemessen und was unangemessen ist, was vorteilhaft und was schädlich. Die Jahreslosung dieses Jahr lautet ja, prüft alles und das Gute behalten ist. Das ist ja die ultimative Aufforderung dazu, alles das, was du in einem Gottesdienst, einer Predigt, in einem Hauskreis oder einer Bibelstunde hörst, am Wort Gottes zu überprüfen. Das ist auch der Grund dafür, dass du dich irgendwann, wenn du vor Gott stehst, nicht damit rausreden kannst und sagst, der Meister hat uns das alles falsch erklärt. Es war ja ganz anders, wir können nichts dafür. Dann wird Gott sagen, ja, der Meister hat vieles falsch verstanden, aber warum hast du es denn nicht in meinem Wort, wo es drin stand, nachgeprüft? Also ihr könnt euch nicht auf mich berufen, wenn ich was falsch gesagt habe am Ende. Ihr müsst es am Wort Gottes prüfen, das ist eure Aufgabe. Aber darüber hinaus ist es ja auch so, dass wir immer wieder mit verschiedenen einfachen Fragen konfrontiert werden und dann uns die Frage stellen müssen, wie positionieren wir uns zu einzelnen Fragen? Wie positionieren wir uns? Und da gibt es verschiedene Prüfmöglichkeiten. Und da habe ich was sehr Interessantes gefunden, nämlich insgesamt 8 Prüfsteine, an denen man eine Entscheidung, die man trifft, in einer guten Weise überprüfen kann. Das erste ist der Prüfstein der Schrift. Hat sich Gott in seinem Wort in irgendeiner Weise über das Thema und zu dem Thema, über das ich nachdenke, was geschrieben? Finde ich in der Bibel was zu diesem Thema? In 2. Timotheus 3,16 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das zweite ist der Prüfstein der Geheimhaltung. Würde es mich stören, Wenn alle wüssten, wie ich mich zum bestimmten Thema positioniere, darf das jeder wissen. Es gibt ja auch Themen, wo man sagt, das möchte ich nicht so gerne, dass die anderen wissen, wie ich darüber denke. Der Prüfstein der allgemeinen Gültigkeit. Was wäre denn, wenn sich alle so positionieren wie ich? Wäre das gut oder würde ich das schwierig finden? Der geistliche Prüfstein. Werde ich von Menschen unter Druck gesetzt oder werde ich vom Geist Gottes geleitet? Man kennt ja diese Sätze, das macht man halt so, das sieht man halt so, ja, dass wer immer dieser Mann ist, ja, das ist uns im Prinzip vorgegeben, das macht man so, fertig. Ist es so oder lasse ich mich vom Geist Gottes leiten mit dem, wie ich mich entscheide und positioniere? Als nächstes der Prüfstein der Anstößigkeit. Ist meine Entscheidung für andere Menschen anstößig oder können die damit leben? Der Prüfstein des Friedens. Habe ich Frieden über eine Entscheidung, wenn ich drüber gebetet habe? Oder habe ich keinen Frieden drüber? Dann noch der Prüfstein der Heiligung. Behindert meine Entscheidung in irgendeiner Form mein geistliches Wachstum? Und als letztes der eigentliche Prüfstein, wird Gott, wird der Herr Jesus durch meine Entscheidung geehrt oder nicht? Kann ich das, was ich entscheide und wie ich mich entscheide, auch vor Gott vertreten? Das ist am letzten Endes die Frage, die alles bestimmt, weil vor dem muss ich irgendwann Rechenschaft abgeben. Und wenn ich jetzt mit Gottes Wort aufs Engste verbunden bin, dann kann ich in solchen Situationen mir diese Fragen vor Augen führen und dann eine Entscheidung treffen, die zielgerichtet ist, aber vor allen Dingen auch die mit dem Wort Gottes in Übereinstimmung steht. Auch das ist eine wichtige Form von Erkenntnis. Charakterfeste Erkenntnis, beides ist Teil des geistlichen Wachstums. Und das zeugt von Charakterfestigkeit, wenn ich mich auch in allgemeinen Lebensfragen ganz bewusst am Wort Gottes orientiere. Es ist gut, das zu tun, selbst dann, wenn ich hier oder da vielleicht dadurch Nachteile habe oder wenn ich dadurch vielleicht sogar hier und da ausgegrenzt werde. Aber genauso wichtig ist natürlich auch die Erkenntnis. Und je intensiver ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, desto mehr werde ich diese Erkenntnis haben und werde in dieser Erkenntnis wachsen. Und Gott wird mich durch diese Auseinandersetzung mit seinem Wort auch verändern. Und am Ende sollte ich mir immer die Frage stellen, werden Gott und Jesus Christus durch meine Handlung, durch meine Entscheidung, durch mein Reden, Handeln und Tun geehrt oder nicht? Und wenn sie das nicht werden, dann ist mein Handeln in jedem Fall nicht gut. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns kennst und dass du uns lieb hast, obwohl du uns so ganz genau kennst. Du siehst in unsere Herzen und weißt genau, was in diesen Herzen vorgeht, wie wir denken und wie wir uns zu manchen Fragen vielleicht auch positionieren. Du kennst uns und liebst uns trotzdem und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns gerade in deinem Wort immer wieder neu begegnest und uns veränderst, unsere Herzenshaltung veränderst, so dass wir dir immer ähnlicher werden und durch unser Leben dir und dem Vater immer mehr die Ehre geben. Hilf uns bitte dazu, dass wir darin einfach auch geistlich weiter wachsen und vorankommen in unserem Leben.